Liebe Freunde unseres Radios, das Buch des Papstes Jesus von Nazareth lädt natürlich ein, dass wir es reflektieren, die zentrale Gestalt unseres Glaubens, unseren Herrn Jesus Christus, betrachten, wie er in den Evangelien uns dargestellt wird. Entscheidend ist hierbei die Einleitung, denn hier legt der Papst dar, in welchem Licht er seine Ausführungen verstanden wissen will. Und er legt drei Punkte dar, dass diese Erzählungen von damals, die Evangelien, aus dem Volk Gottes und für das Volk Gottes geschrieben worden sind, dass es inspirierte Worte sind, die über sich hinausweisen, also auch eine Entwicklungspotenzialität sozusagen in sich tragen, über den historischen Sinn des Augenblicks hinaus und das, was man kanonische Exegese nennt, das heißt, dass letztlich der Heilige Geist derjenige ist, der die Schriftsteller inspiriert hat, und deshalb ist es auch legitim, das Gesamte der Überlieferung zu sehen und nicht nur sozusagen die einzelne Schrift. Für meine Darstellung Jesu bedeutet dies dann vor allem, so die Konsequenz aus diesen drei Punkten, dass ich den Evangelien traue. Klingt ein bisschen seltsam, ein Papst, der den Evangelien nicht traut, aber er hat das jetzt eben, oder nicht trauen sollte, dass er das eigens noch betonen muss. Er hat das eben formuliert vor dem Hintergrund dieser Anfragen, die von der historisch-kritischen Exegese herkommen. Und da sagt er auch, wenn ich dieses Raster anlege, und er sagt, das ist auch notwendig, denn ich setze all das voraus, was das Konzil und die moderne Exegese über literarische Gattungen, über Aussageabsicht, gemeindlichen Kontext der Evangelien sagen, auch all das, wenn ich es voraussetze, sage ich, ich kann den Evangelien trauen. Und er sagt dann, dass der Jesus der Evangelien der wirkliche Jesus ist. Er ist der historische im eigentlichen Sinn. Ich bin überzeugt und hoffe, auch die Leser können das sehen, dass diese Gestalt viel logischer und auch historisch betrachtet viel verständlicher ist als die Rekonstruktionen, mit denen wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten konfrontiert sahen. Ich denke, dass gerade dieser Jesus, nämlich der der Evangelien, eine historisch sinnvolle und stimmige Figur ist. Nur wenn Außergewöhnliches geschehen war, wenn Gestalt und Worte Jesus das durchschnittlich aller Hoffnungen und Erwartungen radikal überschritten, erklärt sich seine Kreuzigung, erklärt sich, dass man auch schon relativ früh dann, etwa 20 Jahre nach seinem Tod, diese großartigen christologischen Hymnen verfasst hat, wie wir sie im Philipperhymnus finden. Man nimmt ja heute in der Forschung an, dass dieser Hymnus Philipper 2, 6 bis 11 das früheste Glaubensbekenntnis der Kirche überhaupt darstellt. Und dort heißt es, dass alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, die unterirdischen, wenn man es wörtlich übersetzt, vor dem Namen Jesu ihre Knie beugen. Das heißt, Christus wird kosmische Huldigung dargebracht, Anbetung, die nach dem Propheten Jesaja 45, 23 allein Gott zukommt. Wie kam es zu dieser frühen Christologie? Für den Papst sind anonyme Gemeindebildungen wenig überzeugend. Das erklärt in Wirklichkeit nichts, sagt er. Unbekannte kollektive Größen können nicht so schöpferisch sein und sich auch nicht durchsetzen. Es erscheint ihm auch historisch viel logischer, dass das Große am Anfang steht und dass die Gestalt Jesu in der Tat alle verfügbaren Kategorien sprengte und sich nur vom Geheimnis Gottes her verstehen ließ. Dass er als Mensch wirklich Gott war. Aber das überschreitet natürlich die Möglichkeiten der historischen Methode, das festzustellen. Es ist offenkundig, schreibt der Papst wörtlich, dass ich mit dieser Sicht der Jesusgestalt über das hinausgehe, was zum Beispiel Schnackenburg, einer der führenden Bibelausleger des letzten Jahrhunderts, repräsentativ für einen großen Teil der gegenwärtigen Bibelauslegung sagt. Aber ich hoffe, dass den Lesern deutlich wird, dass dieses Buch nicht gegen die moderne Exegese geschrieben ist, sondern in großer Dankbarkeit für das Viele, was sie uns geschenkt hat und immer noch schenkt. Denn sie hat, die moderne Bibelauslegung, eine Fülle von Material und Einsichten erschlossen und wir sehen die Gestalt Jesu in einer viel größeren Tiefe und Lebendigkeit, als wir uns das noch vor Jahrzehnten vorzustellen vermochten. Er hat lediglich versucht, über die bloß historisch-kritische Auslegung hinaus die neuen methodischen Einsichten anzuwenden, um so zur eigentlichen theologischen Interpretation der Bibel zu gelangen. Das fordert natürlich dann den Glauben ein, aber der historische Ernst wird ganz und gar nicht aufgegeben. Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, es gibt andere Schriften des Papstes und ich durfte sie auch in meinem Leben auswert nach meiner Doktorarbeit, wo er ganz anders sich mit der historisch-kritischen Methode auseinandersetzt, also sich erheblich kritischer zeigt. Ich denke etwa an die große Rede, die er in Lyon gehalten hat, in Paris, über die Krise der Katechese. Das war in den 80er Jahren, wo er dargelegt hat, dass durch eine bestimmte Art der Behandlung der heiligen Texte eine Entwirklichung, eine Entmaterialisierung des Glaubens stattfindet, dass man mehr in das Spirituelle sich hineinflüchtet, dass man es Gott nicht mehr zutraut, die Materie machtvoll zu durchdringen. Deshalb werden auch die Wunder geleugnet, die Wesensverwandlung bei der Heiligen Messe, die Jungfrauengeburt, die Verwandlung von Welt und Schöpfung, die Auferstehung des Herrn. Also es gibt schon Stellen, da äußert der Papst seine Kritik erheblich deutlicher. Aber das kann man jetzt wirklich auch sagen, auch wenn er es vielleicht selber gar nicht so gerne hören möchte, hat sich tatsächlich eine Änderung stattgefunden. Es ist ein sehr konzilianter Ton, den der Papst anschlägt. Wenngleich dann bei den folgenden Seiten werden sich noch drauf kommen, es auch sehr deutliche Äußerungen gibt im Hinblick auf eine bestimmte Exegese, die die Gestalt Jesu Christi regelrecht verzerrt. Aber hier, man spürt das Versöhnliche. Er bringt das, was auch positiv geschenkt worden ist, ganz klar zum Ausdruck, aber er weist natürlich auch auf die Grenzen hin. Ich darf zum Schluss noch eingehen auf die Lesung des heutigen Tages am Fest der Apostel Philippus und Jakobus, gleichsam als Zusammenfassung und Unterstreichung des Gesagten. Das Evangelium, schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther, das ich euch verkündet habe, ist der Grund, auf dem ihr steht. Der Grund. Und dann legt er dar, dass sie den Glauben nicht unüberlegt angenommen haben. Und er begründet es folgendermaßen. Denn Christus ist auferstanden. Er ist dem Kephas erschienen, Petrus. Dann den 12. Dann erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten sind noch am Leben, sagt der Apostel. Dann erschien er dem Jakobus. Dann nochmals allen Aposteln. Ja, liebe Leute, wie soll das denn noch mehr untermauern, dass das nicht irgendwie eine Halluzination, eine Einbildung war, dass Christus auferstanden ist? Dass es nicht so war, wie es eben viele Ausleger uns darlegen. Die Apostel waren verzweifelt, haben in der Bibel geblättert, im Alten Testament, haben dort einige Stellen beim Propheten Jesaja entdeckt. Er wurde misshandelt wegen unserer Sünden, haben das dann verstanden auf die Christusgestalt und hatten dann plötzlich ein Licht der Erkenntnis. Nein, die Evangelien berichten etwas ganz anderes. Die Apostel waren völlig fertig. Die Herde hat sich schon begonnen zu zerstreuen. Thomas, der nicht glauben konnte, das war nicht irgendwie, dass ein paar Leute sich hingesetzt und in der Verzweiflung dann mal in der Bibel geblättert haben, im Alten Testament, das war die Bibel von damals. Da musste schon etwas ganz anderes geschehen. Da musste Christus selber sie sammeln. Er musste sich ihnen zeigen, dass er lebt. Schauen Sie, und da ist es doch auch irgendwie lächerlich, wenn man völlig gegen jede Vernunft, auch jede historische Vernunft, die Bibel so liest, als ob jetzt die Apostel sich das sozusagen nur selber alles zurechtgelegt hätten. Der Apostel Paulus sagt, das ist der Grund, auf dem ihr steht. Und ihr habt den Glauben nicht unüberlegt angenommen. Und die Leute, die Christus gesehen haben, die leben sogar noch. Also ich komme irgendwie da so nicht ganz mit, wie man all diese Zeugnisse beiseite schieben hat können. Und dass man dann einfach sagt, naja, das ist, waren irgendwie alles so nachösterliche Geschichten, die da erfunden worden sind, wo man Christus hochgejubelt hat als den endzeitlichen, der eschatologischen Propheten. Der letzte Satz der heutigen Lesung heißt, am letzten erschien Christus auch mir. Also auch Paulus hat ihn gesehen, der Missgeburt. Er bezeichnet sie als eine Missgeburt. Jemand, der gar nicht wert ist, dass er Christus sehen durfte, denn er hat die Kirche verfolgt. Also auch eine Demutsbezeugung. Der Apostel weiß ganz genau, was er im Vergleich zu Christus ist. Das unterstreicht natürlich seine Glaubwürdigkeit. Er macht sie nicht wichtig. Er sagt, was er ist im Vergleich in seinem Blick auf Gott. Da ist er wirklich klein. Er ist geradezu hässlich. Er ist eine Missgeburt dazu. Wenn Sie das einfach mal heute durchlesen, 1 Korinther 15, 1 bis 8, ich glaube, da werden viele Fragen beantwortet sein. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.